Also das wahrscheinlichste Szenario ist schon, dass auch wenn es jetzt weitere Zinssenkungen gibt, es nicht bedeutet, dass diese Inversität der Zinskurve beibehalten bleibt. Und insofern glaube ich, dass der Markt für die Immobilien weiter extrem schwierig bleibt und dass sich wahrscheinlich auch die Hypothekenkosten nicht deutlich verringern, selbst wenn die EZB noch ein, zwei Zinssenkungen jetzt macht in den nächsten 6 Monaten.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier bei Finanzexperten im Interview. Ja, die Anleihenmärkte im Moment wieder ordentlich in Bewegung. Wie die weitere Entwicklung hier gehen könnte, vor allem wo es interessante Investmentchancen gibt, das wollen wir uns klären mit einem Mann, der sich damit bestens auskennt. Ich freue mich, Dr. Andreas Beck begrüßen zu dürfen, Mathematiker und Portfolio-Manager. Hallo Andreas, schön, dass du bei uns bist.
Grüß dich, Sebastian.
Ja, ich habe es schon angesprochen, es erinnert eigentlich schon fast wieder wie beim letzten Mal, als wir uns zum Jahresanfang unterhalten hatten. Wieder mächtig Musik drinne, reingekommen in die Anleihenmärkte, Kursrallye, im Gegenzug die Langläufer, die Zinsen deutlich nach unten gekommen. Wie erklärst du dir jetzt, dass da nochmal so viel Fahrt reinkommt? Ich meine, dass die Fed die Zinsen eigentlich erstmal so lässt wie bisher, hat jeder erwartet. Und dass es im September jetzt zur ersten Zinssenkung kommt, das dürfte auch nicht Neues gewesen sein.
Also wenn ich meine Branche so anschaue, dann habe ich fast das Gefühl, Anleihenexpertise ist ein bisschen verloren gegangen, weil über 10 Jahre haben Anleihen keine Rolle gespielt. Die Zinsen waren bei der Nulllinie. Und eigentlich war das früher die Königsdisziplin im Asset Management. Wenn ich mir das so die Markterwartungen anschaue, Ende letzten Jahres haben sich die Analysten überschlagen mit Prognosen, dass die Zinsen sehr schnell sehr stark sinken werden. Also es wurde von bis zu 6 Zinssenkungen im Jahr 2024 gesprochen. Diese Euphorie kam nicht von ungefähr. Die wurde getragen von ausgesprochen schlechten Unternehmensdaten in einigen Ländern, zum Beispiel eben im Euroraum, insbesondere in Deutschland. Und ja, aber die Zentralbanken haben eigentlich nicht viel gemacht. Die Europäer haben eine Zinssenkung gemacht. 0,25, also so das Mindeste, um ein bisschen den Markt zu beruhigen. Aber insgesamt sind die Zentralbanken in Deutschland und in den USA in einer relativ komfortablen Situation und haben gar keinen Zwang, etwas zu tun. Und deswegen hat mich das auch gar nicht so überrascht, dass die jetzt den Markt nicht so mitgegangen sind.
Ja, du hast ja zum Jahresanfang, als wir uns das letzte Mal eben unterhalten hatten, hast du ja schon gemeint, als einer der wenigen, muss man ja sagen, dass du da noch nicht so sehr an deutliche, rasche Zinssenkungen glaubst und dich da auch im Anleihenportfolio entsprechend positioniert hast. Schau schon mal gleich nochmal drauf, ob sich da was geändert hat von deiner Ausrichtung. Bleiben wir nochmal bei der Fed. Dass die jetzt im US-Wahljahr wirklich die Zinsen senkt, hat sie ja bislang eigentlich auch nicht gemacht. Warum sollte sie es diesmal tun und nicht, sag mal, bis nach der US-Wahl dann am 5. November warten? Kurz danach ist ja dann die Fed-Zinssitzung. Vielleicht soll es ja dann da erst nach unten gehen. Wie meinst du es?
Also dieses Wahlereignis in den USA, Donald Trump gegen Kamala Harris, so wie es aussieht, hat sehr durchschlagende Effekte auf den Markt, auch auf den Zinsmarkt, auch auf den Markt von US-Staatsanleihen. Und da wird schon gemunkelt, dass die amerikanische Zentralbank nicht ganz tatenlos zusieht und insbesondere vermeiden möchte, dass sie die Zinsen hochhält, bis Donald Trump an der Regierung ist und er sich dann feiern lassen kann, dass jetzt die Zinsen sinken. Das wäre ein bisschen ein ungerechtes Szenario. Um vielleicht ein Wort zu verlieren, was dahinter steckt. Die Amerikaner haben ja unter der Regierung von Donald Trump die Zinsen deutlich gesenkt. Also nicht, die viele erinnern sich vielleicht noch daran. Eine signifikante Zinssenkung hat er vorgenommen, die auch die Unternehmensgewinne nach oben geschraubt haben. Aber es war eigentlich klar, dass der amerikanische Haushalt das dauerhaft nicht durchhält. Das Defizit in den USA ist bei über 7% zum Beispiel jetzt, obwohl die Konjunktur sehr gut läuft. Und deswegen war diese Zinssenkung auf 10 Jahre befristet. Und die Idee war, dass es in dieser Zeit gewisse Umstrukturierungen gibt und dann gibt es eben wieder eine Rücknahme und einen Weg wieder zu den alten Zinsen. Und jetzt spekuliert man einfach sehr stark darauf, dass Donald Trump sein Wahlversprechen, die Zinsen dauerhaft so weit unten zu lassen, wahrmacht. Und die große Preisfrage ist, wer soll die ganzen US-Staatsanleihen kaufen, die es dafür notwendig ist, um dieses dauerhafte Defizit dann zu tragen? Ich erinnere daran, dass in Großbritannien eine Premierministerin nur ganz kurz im Amt war, weil sie eben auch Steuersenkungen vornehmen wollte, die der Markt da nicht mitgegangen ist. Und am Ende brauche ich halt doch jemand, der es finanziert. Und das ist halt jetzt ein ganz schwieriges Feld, auch für die amerikanische Zentralbank, da nicht in eine Zwickmühle zu kommen aufgrund von bestimmten politischen Ereignissen.
Also die Fed Fund Rate, die sogenannte, immer noch bei 5,25 bis 5,5%. Also im Endeffekt, ja gut, 2%, wenn nicht 2,5% über der aktuellen Inflationsrate. Wann hat es das zuletzt gegeben? Also da wundert sich schon der eine oder andere Marktteilnehmer auch, wie lange da die Fed diesen Kurs hier konsequent durchhält. Schauen wir mal auf die EZB. Die hat sich jetzt ohne weitere Zinssenkungen in die Sommerpause verabschiedet. Im August gibt es ja nichts. Erst dann wieder die nächste Zinssitzung im September. Da gehen eigentlich schon die Marktteilnehmer davon aus, dass es vielleicht sogar noch ein deutlicherer Schnaps mehr werden könnte nach unten. Wie schaut es da aus? Womit rechnest du? Mit einer konzertierten Aktion dann im Einklang mit der Fed, also einen halben Prozentpunkt vielleicht sogar nach unten?
Die Amerikaner sind in einer komfortablen Situation, weil die Wirtschaft an sich dort sehr gut läuft, die Arbeitslosigkeit sehr niedrig ist und die Wirtschaftsunternehmen sehr gut verdienen. Ja, ich erinnere nur, USA ist ja ein großer Energieexporteur, der sehr profitiert von der aktuellen Situation. Und auch dieses Software-IT-Geschäft, wo sie stark sind, läuft ganz anders die Welt in Deutschland als eigentlichen Motor der EU. Hier läuft es sehr schlecht. Das heißt, die EZB hätte viel, viel mehr Gründe, die Zinsen deutlich zu senken, um die Konjunktur wieder etwas anzukurbeln, als die USA. Aber die Differenz zwischen der Handlungen der beiden Zentralbanken sollte auch nicht zu groß werden, um keine Unruhen bei den Wechselkursen auszulösen. Und die EZB ist halt jetzt mal mit einer Zinssenkung vorangeprescht und die Amerikaner haben aber nicht mitgezogen. Ja, jetzt muss die EZB eigentlich auch wieder abwarten. Die letzten Inflationsdaten waren ja auch schlecht. Sie ist wieder leicht gestiegen. Alles auf überschaubarem Niveau, aber eben nicht auf der Zielmarke. Jetzt wahrscheinlich steigen jetzt die Energiekosten wieder ordentlich, dadurch, dass der Konflikt zwischen Iran und Israel zu eskalieren scheint. Also alles relativ düstere Wolken am Himmel, die uns zumindest sehr, sehr vorsichtig agieren lassen und mit Spekulationen auf bestimmte Handlungen der Zentralbank sehr zurückhaltend zu sein.
Da scheint wirklich alles möglich im Moment, auch was die geopolitische Lage angeht. Du hast uns eine interessante Grafik, einen Chart mitgebracht, auch zum Thema Zinsstrukturkurve. Hatten wir ja schon letztes Mal festgestellt, dass das wirklich hüben wie drüben über dem großen Teich eigentlich in den USA und bei uns immer noch krass invers ist. Jetzt zuletzt eigentlich hat sich die Inversion nochmal verschärft. Da hattest du gemeint, okay, Jahresanfang, vielleicht so Mitte 2025, so das wahrscheinlichste Szenario, dass halt die Kurzläufer die Zinsen da deutlicher nachgeben und vielleicht sogar am langen Ende die Zinsen noch ein bisschen steigen könnten. So war es ja auch im Endeffekt bis vor einem Monat. Aber jetzt nochmal ein deutlicher Rutsch bei den 10-jährigen Finanzierungen nach unten. Hältst du weiter an einem Szenario fest, dass dann die Kurzläufer auch deutlicher noch nachgeben könnten? Oder willst du da wirklich, das ist so undurchsichtig im Moment auch, was die Geopolitik angeht, dass man da überhaupt keine seriöse Prognose. Ich meine, du bist eh sehr prognosefrei, aber du musst natürlich auch schauen, wie du das Risiko im Portfolio einschätzt.
Ja, ich habe mal ein paar Daten mitgebracht und auch dann, wie wir das ganz konkret in unserem Anleihenportfolio interpretieren und was man, sage ich mal, kopieren kann daraus, ohne dass das eine Anlageempfehlung sein soll. Also hier in der ersten Folie sieht man die Zinsstrukturkurve. Diese Kurve zeigt an, was die realen Zinsen sind, also die Umlaufrendite nennt man das, bei Staatsanleihen zwischen 0 und 10 Jahren Laufzeit. Ja, also auf der waagrechten Achse die Restlaufzeit und auf der senkrechten Achse sieht man, wo der Zins steht. Die durchgezogene Linie sind die AAA-Anleihen. Der Gesamtmarkt, wo also auch italienische Staatsanleihen zum Beispiel drinnen sind, das ist die gestrichelte Linie. Und hier ist eines eben bemerkenswert. Wenn ich mir den Jahresanfang anschaue, das war zufällig, als die Euphorie am Markt am höchsten war, dass die Zinsen schnell senken werden. Da sieht man, dass am kurzen Ende die Zinsen noch bei 3,8% lagen. Also alles korrekt, weil der Einlagenzins war eben bei 4%, dann hat das gut gepasst. Und dann war sie aber sehr stark im Vers. Und bei 10-Jährigen ist sie dann bei 2,6 gewesen. Und wenn man jetzt anschaut, jetzt wurden seitdem, gab es eben eine Zinssenkung und man sieht blau, dass auf der kurzen Seite tatsächlich was passiert ist. Aber das hat sich gar nicht widergespiegelt am langen Zinsende. Also man sieht, dass der Markt gar nicht mehr richtig reagiert auf das, was die Zentralbank an Steuerung vorgibt. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Zentralbank sich sehr zurückhält, jetzt weitere Aktivitäten zu machen, weil der Markt einfach in seiner eigenen Meinung unterwegs ist. Und dadurch, dass die Zentralbanken nicht mehr eingreifen und am langen Ende Anleihen aufkaufen, kann man jetzt auch nicht mehr machen, was man will. Bemerkenswert ist natürlich jetzt Folgendes. Diese hohen Zinsen haben ja die Refinanzierungskosten der Unternehmen dramatisch geändert. Und letztes Beispiel, Recaro-Insolvenz, ja, davor. ZF hat angekündigt, 14.000 Stellen zu streichen. Und dann gab es auch andere spektakuläre Insolvenzen schon von der Immobilienbranche, Signa Holding und so weiter, ganz zu schweigen. Also die Finanzierungskosten, ja, da habe ich hier eine Folie dabei von der Europäischen Zentralbank, wie sich die verändert haben. Und ganz interessant ist halt hier diese Linie Fremdkapitalkosten der Unternehmen, die von 1,7% 2022 auf heute deutlich über 5% gestiegen ist. Ja, dieses Jahr praktisch relativ konstant bleibt. Aber man muss sich überlegen, wenn man als Unternehmen für seine Kredite bis jetzt 1,7 bezahlt hat und jetzt muss man plötzlich 5% zahlen, dann verändert das die Profitabilität von geplanten Projekten halt deutlich. Und da gibt es dann auch einige Fehlkalkulationen, die den Unternehmen jetzt ins Kreuz fallen. Witzig natürlich auch, wenn ich mir die untere Linie anschaue, das ist die Verzinsung, die die Unternehmen bekommen, wenn sie Geld parken bei der Bank. Ja, Unternehmen haben ja immer die Notwendigkeit, relativ viel Liquidität zu parken. Da haben sie 0% bekommen an Zins 2022 und jetzt sind es knapp 1%. Das ist einfach auch die Erklärung, warum es den Banken im Moment so gut geht. Also die verdienen unendlich viel Geld mit der Differenz, dass sie Geld haben auf den Konten der Unternehmen und dass sie den Unternehmen Geld leihen. Also 4% ist da echt eine Hausnummer, die im Moment der Unterschied ist zwischen Konto und Kredit.
Ja, es scheint zumindest ein bisschen Licht wieder am Ende des Tunnels in Sicht zu sein, auch was die Immobilienbranche angeht. Ich meine, gut, wir waren im Herbst, vor knapp einem Jahr waren wir bei 4,22% im Schnitt laut Bialo-Index, machen wir ja auch Baugeldindex. Da sind wir jetzt deutlich zurückgekommen, 3,6 zuletzt. Aber jetzt, wenn wir die Bundrenditen anschauen, das sind ja die Taktgeber, wo es jetzt da in den letzten Tagen nochmal deutlich nach unten gegangen ist, könnte natürlich auch für Baufinanzierungen billiger werden. Aber du sagst, das Gröbste ist vom Tisch oder könnte da nochmal ein bisschen ungemacht drohen, weil die Refinanzierungskosten ja sich immer ein bisschen später dann auswirken, auch was die Leitzinsentscheidungen angeht.
Ja, was du da ansprichst, ist für viele natürlich unendlich relevant. Wie entwickeln sich die Hypothekenzinsen und damit, wie entwickelt sich auch die Zinsen am Immobilien, also die Preise am Immobilienmarkt? Da hat man bis jetzt sehr stark davon profitiert, dass die Zinskurve so invers war und die meisten eben über 5 oder 10 Jahre Hypotheken abschließen. Ja, die Frage ist, ob sie weiter so invers bleibt. Also das wahrscheinlichste Szenario ist schon, dass auch wenn es jetzt weitere Zinssenkungen gibt, es nicht bedeutet, dass diese Inversität der Zinskurve beibehalten bleibt. Und insofern glaube ich, dass der Markt für die Immobilien weiter extrem schwierig bleibt und dass sich wahrscheinlich auch die Hypothekenkosten nicht deutlich verringern, selbst wenn die EZB noch ein, zwei Zinssenkungen jetzt macht in den nächsten 6 Monaten.
Schau mal drauf, was du zuletzt gemacht hast als Portfolio-Manager. Ich meine, ohne Anlageberatung, klar, auch was wir jetzt besprechen an irgendwelchen Titeln, Anleihen, es ist weder eine Aufforderung zum Kaufen, Verkaufen, Halten eines bestimmten Wertpapiers und eben auch keine Anlageberatung. Da hast du damals Anfang des Jahres so eine, glaube ich, eine durchschnittliche Duration, Haltedauer nennt man es ja, von so 3 bis 3,5 Jahren war das, glaube ich, da bist du von der Duration ein bisschen nach unten gegangen, also kürzere Laufzeiten. Wie schaut es da aktuell aus jetzt? Wie hast du da agiert in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, also gerne. Hier eine Folie mit der Kursentwicklung des Fixed Income One, den ich praktisch beim Start auf deinem Kanal vorstellen durfte und auch begründet habe, warum wir das, was wie dort machen. Und man sieht Fixed Income One eben sehr, sehr geringe Kursschwankungen und über 6% Verzinsung per annum. Der Markt, hier der Bloomberg Euro Aggregate Bond, der also den sehr breiten Markt an Euroanleihen darstellt, wesentlich volatiler. Ja, also da muss ich sagen, klar, wir sind halt sehr konservativ unterwegs, weil die meisten nutzen dieses Vehikel zum Geld parken, zum Geld unspezifisch parken. Das heißt, diese extremen Kursschwankungen, die können wir schon gar nicht mitmachen wollen. Und wenn man sich jetzt vielleicht die Top-10-Werte anschaut, die wir halten, dann wird auffällig auch, welche spezifische Strategie wir fahren. Und die ist vielleicht dann auch interessant, wenn man selber sich jetzt überlegt, die eine oder andere Anleihe zu picken. Also wenn ich mir die Top-10 anschaue, dann sind da 8 Floater dabei und nur 2 normale Anleihen. Und mit Floater ist Folgendes gemeint. Der Anleihenmarkt ist halt nicht der Aktienmarkt, sondern der ist extrem heterogen. Sprich, eine Anleihe ist ja nichts anderes als ein Kredit, den ich einem Staat gebe oder einem Unternehmen. Und da gibt es einen dicken Prospekt und da werden die Kreditbedingungen beschrieben und da gibt es alles Mögliche, kunterbunt. Und der größte Unterschied besteht zwischen einer festen Zinsbindung und einer variablen Zinsbindung. Sprich, die klassischen Anleihen haben einen bestimmten Coupon, beispielsweise 4%, und den kriegt man jetzt garantiert für die nächsten 10 Jahre beispielsweise, solange Staat oder Unternehmen nicht insolvent wird. Und dann habe ich also meine 4%, und wenn die Zinsen steigen, dann fällt der Wert meiner Anleihe, weil der 4%-Coupon ist halt wenig wert, wenn die Zinsen höher liegen, und der ist viel wert, wenn die Zinsen gefallen sind. Das heißt, da habe ich Kursschwankungen. Und das Gegenspiel sind sogenannte Floater. Da ist es am Markt so, da bekommt man in aller Regel etwas, das nennt sich 3 Monats Euribor plus eine Risikoprämie. Und sprich, ich habe keinen festen Zinscoupon, sondern der Zinscoupon wird alle 3 Monate neu errechnet. Und zwar bekomme ich den Zins, zu dem sich die Banken untereinander auf 3 Monatsfrist Geld leihen plus eben eine Risikoprämie. Und das ist das ideale Vehikel, wenn ich sehr hohe Zinsen habe, eine inverse Zinskurve und mir nicht sicher bin, wie es so richtig weitergeht mit den Zinsen, weil ich auf die Art und Weise relativ attraktive Zinsen mitnehmen kann und das Zinsänderungsrisiko aber nicht habe. Ich habe noch drei ganz konkrete Beispiele herausgegriffen. Also keine Anlageempfehlung, aber ich glaube, wenn man jetzt selber aktiv werden möchte am Anleihenmarkt, es ist einfach wirklich interessant im Moment. Das erste ist Plain Vanilla, eine Bundesanleihe mit vielleicht einem halben Jahr Restlaufzeit, also eine deutsche Staatsanleihe. Da bin ich jetzt bei 3,2% Zinsen, die ich bekomme. Das ist jetzt nicht übermäßig, aber ich habe natürlich absolute Liquidität und Ausfallsicherheit des deutschen Staates. Und da habe ich auch keine Kursrisiken, weil die eh bald ausläuft. So, und das zweite hier, das ist jetzt natürlich interessant. Da kann ich wetten auf fallende Zinsen. Auch eine relativ ausfallsichere Anleihe, ein holländisches Infrastrukturunternehmen. Eigentümer ist der holländische Staat, deswegen auch ausgesprochen ausfallsicher. Und wenn man hier eine 20 Jahre Laufzeit nimmt, dann kriegt man im Moment 3,7% Umlaufrendite. Und da ist halt wahnsinnig Musik in so einer Anleihe. Wenn wir wirklich wieder Niedrigzinsphasen bekommen in den nächsten Jahren, dann ist so ein 3,7% Umlaufrendite heute auf 20 Jahre festgeschrieben, unter Umständen auch sehr, sehr viel wert, und ich kann hohe Kursgewinne erwirtschaften. Umgekehrt natürlich, wenn die Zinsen steigen und die 3,7% sind vielleicht nicht mehr attraktiv, weil eigentlich die Zinsen bei 5% wären, dann kann ich ja auch entsprechende Kursverluste haben. Und eben als Gegenspiel zu diesen Spekulationen der Zinskurve habe ich noch eine konkrete Anleihe, auch die wir wesentlich haben, einen Floater von einer Landesbank. Und das ist eben so ein typisches Papier, 3 Monats Euribor plus 70 Basispunkte. Also insgesamt hat man dann 3,7 plus 0,7, also 4,4% Verzinsung, aber eben nur für die nächsten 3 Monate, dann werden die Karten neu gemischt. Und das ist so ungefähr das Spektrum, was man hat, wenn man jetzt selber spekulieren möchte mit Anleihen. Und ich glaube, ich habe auch jetzt schon umfangreich beschrieben, 3 Papiere, 3 Anleihen, aber ganz, ganz unterschiedliche Charakteristika und für ganz unterschiedliche Szenarien attraktiv.
Weil du Holland angesprochen hast, welche Position ist das? Weil zweite Position ist, glaube ich, dann Dänemark, oder? Dieser Nykredit, Realkredit, das ist Dänemark, oder was hast du, welche
Nee,
hast
diese
du?
Gasunie, das ist ein holländisches Infrastrukturunternehmen, die Gaspipelines und Leitungen, die jetzt auch für Wasserstoff umgerüstet werden, mit unseren Steuergeldern übrigens. Also ein Unternehmen, ein Eigentum des holländischen Staates. Und insofern eine staatsnahe Anleihe, würde ich sagen.
Auch Luxemburg ist ja dabei im Endeffekt. Schauen wir gleich nochmal auf die Währungsdiversifizierung, schwieriges Wort. Ich wollte nochmal gerne an dieser Stelle eine Zuschauerfrage vom letzten Mal einschieben, weil da hat sich auch jemand für diese Floater interessiert und hat allgemein, okay, für Privatanleger ist es ein bisschen schwierig, da ist doch das Angebot ein bisschen dünn. Heißt, da gibt es dann wirklich mehr Angebote dann für professionelle Anleger eben wie dich, dass du die in deinem Fonds nutzen kannst? Oder wie schaut es da aktuell aus mit Privatanlegern, auch was das Emissions- oder die Tranchen angeht, die einzelnen Stücke?
Ja, das ist leider ein absolutes Unding. Als ich jung war, wurden diese Anleihen noch mit 1000 D-Mark-Stückelungen platziert, in der Regel, und jeder konnte dann mitmachen. Und dann hat die EU-Regulierung so umfangreiche Prospekte erfordert, dass den Unternehmen das zu blöd geworden ist. Und die platzieren jetzt in der Regel nur noch 100.000 Euro Stückelungen. Damit fallen sie raus aus dem Privatanlegermarkt, regulatorisch, und brauchen diese Prospekte nicht in dem Umfang machen. Und deswegen gibt es die meisten Anleihen nur noch in Hunderttausender-Tranchen. Und klar, das ist jetzt nur noch ein kleineres Klientel, welches in der eigenen Geldanlage hier in Frage kommt. Und da, also auf jeden Fall wirklich mein Appell, wenn man in diese Region fällt, man muss schon vorsichtig sein. Also auch Unternehmensanleihen und Staatsanleihen können ausfallen oder zumindest einen sogenannten Haircut erleiden, dass es einen Schuldenschnitt gibt, kann immer mal passieren. Da ist auch Streuung ähnlich wichtig wie im Aktienmarkt. Also da hast du schon ganz recht. Das ist jetzt so ein Nachteil, dass auch die Anleihen, die ich hier gezeigt habe, sind Hunderttausender Stückelungen, und das ist jetzt kein böser Wille. Es gibt leider fast gar nichts anderes mehr aus regulatorischen Gründen.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung auf jeden Fall. Da wird sich der Nutzer auf jeden Fall freuen über die Antwort und auch andere. Schauen wir doch nochmal auf diese Währungsdiversifizierung. Du hattest ja gemeint, hat man auch eingeblendet, können wir gleich nochmal einblenden den Chart, dass sich dein Fixed Income Bond deutlich besser geschlagen hat, eben als ja, der Euro Aggregate Bond Index. Bloomberg ist der. Da gibt es ja auch verschiedene ETFs. Das hat natürlich dann vielleicht auch die Stabilität mit unterschiedlichen Währungen zu tun. Ich meine, Faible hattest du eigentlich auch für Schweizer Franken. Sieht man jetzt nicht, ist jetzt nicht so stark vertreten mehr vielleicht. Gab es ja auch kleinen Dämpfer, heißt der Schweizer Franken hat abgewertet bis ja, in den ersten 5 Monaten und dann seit Ende Mai eigentlich eine Trendumkehr, den Aufwärtstrend bestätigt. Der hält ja eigentlich schon seit Frühjahr 21 an, seit gut 4 Jahren. Der Aufwärtstrend, warum da doch die Position in den Schweizer Franken dann ein bisschen reduziert?
Also ja, wir sind tatsächlich großer Freund von Schweizer Franken Staatsanleihen. Allerdings in anderen Anlagestrategien, hier im Fixed Income One hat er keinen Platz. Im Fixed Income One, da sind wir halt vor allem zinsorientiert. Wir wollen Eurozinsen einsammeln. Und die Fremdwährungsanleihen, die sind nur ganz rudimentär unter 4% in der Beimischung. Ein paar Schweizer Franken, ein paar schwedische Kronen, ein paar australische Dollar und norwegische Kronen. Das hat gar keinen messbaren Einfluss fast auf die Performance hier gehabt. Und die Schweizer Franken, ja, die sind sehr gut. Wir nennen das Investitionsreserve, wenn ich etwas halten möchte als Sicherheitspolster, was auch in der nächsten Krise mir ermöglicht, liquide zu bleiben und vielleicht dann Chancen am Aktienmarkt zu nutzen. Und nachdem die nächste Krise durchaus eine sein kann, wo die Staaten nicht mehr so einfach sich refinanzieren, aufgrund der Verschuldungsthematik im britischen Pfund, im Yen, im US-Dollar und im Euro, bleibt gar nicht mehr so viel Auswahl. Dann bleibt man halt in Schweizer Franken.
Ja, schwedische Krone vielleicht noch, ne? Ich meine, gut, da gab es auch ein bisschen Abwertung, jetzt vielleicht zuletzt wieder ein bisschen hochgekommen. Womit hat das zu tun, dass da, sag mal, die schwedische Krone jetzt wieder in den letzten Tagen leicht stärker geworden ist? Gut, das sind so kurzfristige Schwankungen, aber es ist ja doch interessant, womit das Ganze dann zu tun hat.
Also da kann ich nicht drauf antworten, und ich kann nur eins sagen: In der Kapitalmarktforschung weiß man, dass da keiner drauf antworten kann. Kurzfristige Währungsschwankungen sind immer überraschend und nicht erklärbar. Also nirgendwo ist die Prognosegüte so schlecht wie bei Währungen kurzfristig. Was man aber sagen kann: Die fundamentale Stärke eines Wirtschaftsraums setzt sich langfristig durch, Oder anders formuliert, dass die deutsche Mark langfristig gegen den französischen Franc und die italienische Lira immer gewonnen hat. Das ging gar nicht anders, auch wenn kurzfristige Schwankungen unprognostizierbar waren. Und so kann man auch jetzt sagen, ist der Schweizer Franken fundamental deutlich überlegen dem Euro oder dem US-Dollar, sodass es langfristig relativ eindeutig ist, wo es hingehen muss. Aber kurzfristig kann trotzdem immer alles passieren.
Ja, dann kann es auch mal turbulent werden im Anleihenportfolio. Wie kann man da jetzt solche wirklich größeren Schwankungen, die da auftreten können, jetzt nicht nur währungsbedingt, sondern auch was die Duration angeht, die Haltedauer, wie kann der Laie da das Ganze am besten managen? Oder ist es zu schwierig, dass man das den Profis überlassen soll? Das ist ja schon eine aktuelle Herausforderung im Moment, sage ich mal, da wirklich so Stabilität reinzubekommen.
Ja, die Frage, die kann ich jetzt nicht so allgemein beantworten. Also ich sage mal so, wenn jemand wirklich ganz genau weiß, wann er sein Geld braucht, sagen wir, in 6 Monaten wird die Hypothek von seinem Haus fällig und er muss jetzt noch für 6 Monate das Geld parken, dann ist Festgeld immer eine tolle Sache. Und wenn es über 100.000 sind, was bei so einer Hypothek, die fällig wird, ja schnell der Fall ist und man traut der Bank nicht mit dem Einlagenschutz, dann ist es auf jeden Fall eine professionelle Lösung, dann eine Bundesanleihe zu kaufen, die halt just fällig wird, wenn meine Hypothek auch zu zahlen ist. Ja, also eine AAA-geratete Anleihe zu kaufen, nur eine Bundesrepublik Deutschland oder vielleicht auch eine Österreicher und dann die Fristigkeit so designen, dass es eben gerade dann fällig ist, wenn ich meine Hypothek auch bedienen muss. Alles andere und die Realität ist ja, dass die meisten Menschen unspezifisch Geld parken. Die meisten Menschen, das sieht man immer wieder bei Analysen von Depots, haben immer sehr, sehr viel Geld auf dem Konto rumliegen für Notfälle, die dann eben Gott sei Dank nicht eintreten, aber man weiß ja nie, ist ja alles auch vernünftig. Ja, da würde ich dann fast eigentlich einen Anleihenfonds empfehlen oder einen Anleihen-ETF, weil am Ende macht dann doch einen Unterschied, ob ich 3, 4 oder 5% Rendite damit erwirtschaftet, wenn es dann länger liegen bleibt. Ja.
Ja, über die Unterschiede eben zum Tagesgeld, Festgeld, wo es ja auch schon noch in der Spitze 3,8% jeweils gibt, mit deutscher Einlagensicherung, erweitertem Einlagenschutz haben wir auch beim letzten Mal schon thematisiert. Wenn es interessiert, eben hier nochmal reinschauen einfach. Ich würde gerne an dieser Stelle auch noch eine zweite Zuschauerfrage einstreuen. Warum es da nicht einfach so ein einfacher Geldmarkt-ETF tut, vielleicht so auf die Euro-Short-Term-Rate? Ja, wo man im Endeffekt abzüglich Kosten ja fast nahezu identische Umlaufrendite hat jetzt wie so ein aktiv gemanagter Anleihenfonds.
Also es ist überhaupt nichts gegen Geldmarkt-ETFs zu sagen. Das sind sehr, sehr gut strukturierte Produkte. Also alle relevanten ETF-Anbieter, Xtrackers etc. haben hier ganz exzellente Lösungen am Markt. Die schauen etwas kompliziert aus, wenn man sie im Detail anschaut, aber die sind alle sehr, sehr sauber gemacht. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ich habe überhaupt keine Kursschwankungen und ich nehme sozusagen dann den Euribor minus ein paar Kosten. Kann man machen, es also spricht überhaupt nichts dagegen. So zur Verteidigung, warum machen wir trotzdem einen Anleihenfonds? Ja, also 2% mehr Rendite haben wir doch erwirtschaftet im letzten Jahr und das ist auch die Zielstellung.
Also klare Zielstellung, Outperformance. Nochmal ganz kurz zum Abschluss, auch für den Laien, wenn er jetzt direkt in Anleihen investieren will, gibt es ja zig Produkte, haben wir jetzt auch schon angesprochen in der Sendung. Dann gibt es auch noch inflationsindexierte Anleihen, gut, die werden nicht mehr aufgelegt vom Bund. Schade eigentlich, warum auch immer. Aber man kann sie zumindest noch handeln, kaufen. Was sollte da der Laie oder der Einsteiger auf jeden Fall beachten, wenn er sich da dem Thema annähert und da direkt in Anleihen investieren will? Was würdest du ihm da mit auf den Weg geben?
Also die erste Regel würde ich sagen, sich nicht blenden lassen von hohen Zinsen. Ja? Wenn eine bestimmte Anleihe, es gibt wirklich Anleihen, die sind halt nur für Privatanleger aufgelegt, die will der Institutionelle auch gar nicht anfassen. Die bieten dann 6, 7, 8% Zinsen für irgendwelche Immobilienprojekte. Die Anleihen sind dann gar nicht besichert. Da einfach eigentlich die Finger von lassen. Also wenn man Rendite stark orientiert sein soll, lieber einen breit gestreuten Aktien-ETF oder so machen oder vielleicht auch eine Berkshire Hathaway oder was auch immer man gerne machen möchte. Zinsmarkt sollte eigentlich planbar sein. Also da sich nicht blenden lassen, wenn irgendwelche Papiere hohe Zinsen anbieten, das ist immer erstmal ein Warnsignal. Und das Zweite ist auch, ist ein ähnliches Argument, sie müssen keine Fremdwährungsrisiken eingehen. Also klar ist, im US-Dollar gibt es im Moment 2% mehr Zinsen als im Euro-Raum, aber so Wertschwankungen, die können gerne mal 10% oder 15% betragen. Und auch da ist es schon wieder so, Fremdwährungen am Aktienmarkt überhaupt kein Thema, jeder zahlt gerne. Aber der Zinsmarkt sollte eigentlich so ein planbares Gegenpol sein dann zum Aktienmarkt, und da will ich dann auch in der Heimatwährung bleiben. Es sei denn, ein Schweizer Franken, der verliert dauerhaft eher nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das sind so die beiden wichtigsten Regeln, würde ich sagen. Wenn man sich an die hält, dann kann man schon gar nicht mehr so viel falsch machen. Und dann, ja, so ein Geldmarkt-ETF ist eine feine Sache. Man kann auch dann mal bei Staatsanleihen gucken, Staatsanleihen-ETF oder eben Unternehmensanleihen-ETF im Euroraum. Die sind alle sehr, sehr gut gemacht, diese Produkte.
Dann Andreas, besten Dank für den Moment. Im Endeffekt fast genau vom Timing her wieder halbe Stunde wie beim letzten Mal. Fand es echt super. Zeit vergeht wie im Flug, weil es halt einfach sehr interessant ist. Und so wie du es rüberbringst, kann es eigentlich kaum ein anderer, muss ich sagen. So dass es auch jeder versteht. Und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal nachlegen könnten, vielleicht ein paar Wochen. Und auch nochmal vielleicht auf das GPO und auf den Aktienmarkt. Könnte ja auch ein heißer Herbst werden am Aktienmarkt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin. Mach's gut.
Ja, vielen Dank für die netten Worte, Sebastian, und vielen Dank an alle Zuschauer.
Dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis dann. Mach's gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Habt ihr Fragen an den Dr. Andreas Beck aus dem Video, dann stellt sie uns gerne hier direkt unten in der Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt, und picken uns natürlich auch fürs nächste Interview dann mit ihm voraussichtlich im Herbst wieder ein, zwei Fragen von euch heraus. Hier noch ein interessanter Hinweis, auch in eigener Sache, ein Erklärvideo neues gibt es auch von meinem Kollegen Louis zum Thema Dispo-Zinsen. Steigende Zinsen sind gut für Sparer, aber eben schlecht für Kreditnehmer oder die im Dispo sind. Da kann es dann schon mal ordentlich teuer werden, gut 17%. Ja, für die Überziehung des Dispo-Rahmens dann sogar 21,5% in der Spitze. Unsere aktuelle Auswertung, schaut einfach mal rein. Sehr interessant, und wie ihr euch davor schützen könnt, welche Alternativen es gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche hier wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.